Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prompt mich mal. Heute schauen wir uns gemeinsam etwas an, das wirklich das Potenzial hat, unseren Umgang mit Gesundheit komplett zu verändern. OpenAI hat am 7. Januar 2026 ein neues, sehr spezifisches Feature vorgestellt. ChatGPT Gesundheit. Und wir wollen da heute wirklich mal in die Tiefe gehen. Es geht ja nicht nur darum, was das ist, sondern um die Fragen, die sich sofort aufdrängen. Also, wie funktioniert das genau? Und die Gretchenfrage bei dem Thema, ja?
Wie sicher sind unsere extrem persönlichen, unsere sensiblen Gesundheitsdaten dabei wirklich?
Genau, das ist der Plan. Wir sezieren für dich, was dieses Tool verspricht, wer es nutzen kann und wo die Haken und Ösen lauern. Und eine ganz wichtige Info müssen wir direkt an den Anfang stellen, einfach um die Erwartungen zu steuern. Zum Start ist ChatGPT Gesundheit nicht in der EU, nicht in der Schweiz und auch nicht in Großbritannien verfügbar.
Das ist ein absolut entscheidender Punkt. Für uns hier in Europa ist das also erstmal ein Blick in die Zukunft, aber ein sehr, sehr wichtiger.
Absolut.
Es zeigt, wohin die Reise bei KI und personalisierter Medizin geht. Und wir können uns ja schon mal anschauen, was da so auf uns zurollt.
Ja, genau. Fangen wir doch mal bei der Wurzel an. Warum braucht es überhaupt ein separates Gesundheitstool? Man könnte ja meinen, die Leute werfen jetzt schon jede erdenkliche Frage bei ChatGPT rein.
Stimmt. Aber wenn ich mal bei mir selbst schaue, meine Gesundheitsinfos sind ein reines Chaos. Ich habe da das Portal vom Arzt, dann die Lauf-App auf dem Handy, die Smartwatch zeichnet den Schlaf auf und die letzten Laborergebnisse, die liegen als schlecht gescanntes PDF im E-Mail-Postfach.
Das kenne ich. Da einen roten Faden zu finden, ist quasi unmöglich.
Du sprichst da einen universellen Schmerzpunkt an. Und OpenAI hat die Zahlen, die das belegen.
Ach ja, Gesundheit ist schon jetzt einer der häufigsten Anwendungsfälle für die normale Version von ChatGPT. Man muss sich diese Zahl mal vorstellen. Weltweit stellen über 230 Millionen Menschen jede Woche Gesundheitsfragen an die KI. Jede Woche. Wahnsinn.
Das ist eine unfassbare Zahl. Sie haben also nicht ein Bedürfnis geschaffen, sie reagieren auf ein Verhalten, das längst da ist.
Sie kanalisieren es also quasi. Die Kernidee von ChatGPT Gesundheit ist demnach einen
dedizierten, also einen eigenen und vor allem geschützten Bereich innerhalb der App zu schaffen, genau.
Und der entscheidende Hebel ist, dass man dort seine eigenen Datenquellen andocken kann.
Genau. Also zum Beispiel die elektronische Patientenakte, die es in den USA gibt, oder eben die Daten von Wellness-Apps wie Apple Health oder MyFitnessPal.
Und das Ziel ist dann was?
Das Ziel ist dabei ganz klar die Personalisierung. Statt einer generischen Antwort auf die Frage, was hilft bei schlechtem Schlaf, analysiert die KI deine tatsächlichen Schlafdaten der letzten Monate, vielleicht in Verbindung mit deinen Trainingsdaten.
Ah, okay.
Und gibt eine Antwort, die auf dich zugeschnitten ist. Der Output wird also potenziell unendlich viel relevanter.
Aber genau da wird's doch heikel. OpenAI betont ja an jeder Ecke, und das ist ein ganz wichtiger Disclaimer, dass das Tool die medizinische Versorgung nur unterstützen.
Richtig, unterstützen.
Und auf keinen Fall ersetzen soll. Es ist nicht für Diagnosen oder Behandlungen gedacht. Aber ist diese Grenze in der Praxis nicht total schwammig?
Absolut.
Wenn mir die KI Muster in meinen Daten aufzeigt, ist das doch schon eine Art von Interpretation, die einer Diagnose sehr nahe kommen kann. Das ist der kritischste Punkt und die größte Herausforderung für die Entwickler. Es ist eine Gratwanderung. Die offizielle Linie ist: Das Tool soll dir helfen, deine Daten zu verstehen, Muster zu erkennen und so bessere, gezieltere Fragen für dein nächstes Arztgespräch vorzubereiten, damit man da nicht so unvorbereitet reingeht.
Exakt. Es soll dich zu einem mündigeren, informierteren Patienten machen. Aber du hast recht, die Versuchung für den Nutzer, die KI als Quasi-Arzt zu missbrauchen, die ist riesig.
Klar.
Deshalb ist die Art und Weise, wie die KI ihre Antworten formuliert, also wie oft sie sagt, bitte besprecht das mit einem Arzt, absolut entscheidend für die Sicherheit des Ganzen. Okay, das führt uns direkt zum Kern der Sache. Das Thema, das über Erfolg oder Misserfolg entscheiden wird, Datenschutz und Sicherheit. Bei Gesundheitsdaten schrillen bei mir sofort alle Alarmglocken.
Verständlich.
Wie will OpenAI da das Vertrauen der Nutzer gewinnen?
Also, sie fahren hier eine mehrstufige Sicherheitsstrategie. Die erste und grundlegendste Maßnahme ist die Isolation.
Isolation.
Ja. Stell es dir vor wie so ein Tresorraum innerhalb von ChatGPT. Deine Gesundheitschats, alle hochgeladenen Dokumente und die verbundenen App-Daten sind strikt von deinen normalen Chats getrennt.
Okay, das heißt, ein Gespräch über meine Laborwerte taucht also niemals in meinem Chatverlauf über die Urlaubsplanung auf.
Genau, schön und gut. Aber das ist ja erstmal nur eine Trennung auf der Benutzeroberfläche. Wie tief geht diese Isolation wirklich? Kann ein Fehler in der Software nicht dazu führen, dass Daten doch vermischt werden?
Das ist eine berechtigte Sorge und Sie versuchen das mit einem sehr spezifischen, asymmetrischen Datenfluss zu lösen.
Asymmetrisch, ja. Die Regel lautet, Informationen aus deinen Gesundheitschats fließen niemals in deine normalen Chats oder das allgemeine Modell zurück. Das ist eine Einbahnstraße.
Ah.
Andersherum geht es aber schon, und das ist ein interessantes Detail. Wenn du im normalen Chat erwähnt hast, dass du gerade wegen eines neuen Jobs umgezogen bist und viel Stress hast,
ja,
kann ChatGPT diesen Kontext nutzen, um eine Konversation im Gesundheitsbereich relevanter zu machen und zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen Stress und deinen Schlafdaten herzustellen. Okay, und jetzt kommt der Punkt, der für mich der absolute Knackpunkt ist. Was passiert mit all diesen Daten im Hintergrund? Wir haben gelernt, dass diese KIs mit Unmengen an Daten trainiert werden.
Mhm.
Werden meine Cholesterinwerte und mein Schlaftracking, also zum Trainingsmaterial für die nächste Generation von GPT? Hier gibt OpenAI eine fundamentale und unmissverständliche Zusage, nein.
Ja,
wirklich.
Die Daten aus ChatGPT Gesundheit werden explizit nicht zum Training der allgemeinen KI-Modelle verwendet. Das ist die wichtigste Aussage des gesamten Konzepts. Deine persönlichen Gesundheitsdaten werden nicht Teil des kollektiven Wissens von GPT-5.
Das ist ein Versprechen.
Aber wir haben schon viele Versprechen von Tech-Konzernen gehört, die später aufgeweicht wurden.
Das stimmt.
Gibt es dafür auch eine technische Absicherung oder müssen wir da einfach auf das Wort von OpenAI vertrauen? Das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Sie sprechen von zusätzlichen, speziell entwickelten Verschlüsselungs- und Isolationsmaßnahmen, die über die Standardverschlüsselung hinausgehen.
Okay.
Ob das jetzt eine kryptografische Garantie ist oder eine interne Richtlinie, die man auch ändern kann, das wird sich zeigen müssen. Aber diese öffentliche Zusage setzt einen neuen Standard.
Wie meinst du das?
Jeder Konkurrent, sei es Google oder Apple, wird sich jetzt daran messen lassen müssen. Es könnte eine Art Privacy-Wettrüsten im Bereich der KI-Gesundheitsfeatures auslösen. Und das wäre am Ende gut für uns als Nutzer.
Das wäre zu hoffen. Und wie läuft das bei den externen Datenquellen? Wenn ich meine elektronische Patientenakte aus den USA anbinde, gebe ich OpenAI ja quasi den Generalschlüssel zu meiner gesamten medizinischen Historie?
Auch hier gibt es einen Zwischenschritt. Für die Patientenakten in den USA arbeiten Sie mit einem Partner zusammen, der heißt Be Well.
Be Well, okay.
Das ist ein etablierter Player im US-Gesundheitswesen, der selbst strengen Regularien unterliegt. Die Daten fließen also nicht direkt vom Krankenhaus zu OpenAI, sondern über diesen zertifizierten Intermediär.
Verstehe.
Und bei den Apps wie Apple Health oder MyFitnessPal ist es so, dass du für jede einzelne App eine neue, explizite Erlaubnis für den Zugriff durch ChatGPT Gesundheit erteilen musst.
Auch wenn ich die schon mal verbunden hatte.
Selbst dann. Wenn du die App schon mit dem normalen ChatGPT verbunden hattest, musst du es hier erneut bestätigen. Die Kontrolle bleibt also granular bei dir.
Das klingt zumindest auf dem Papier nach einem sehr durchdachten Konzept. Also wirklich auf maximale Transparenz und Kontrolle für den Nutzer ausgelegt.
Der Vertrauensaufbau war hier offensichtlich die oberste Priorität. Und das zeigt sich nicht nur in der Technik, sondern auch im gesamten Entwicklungsprozess.
Ah ja.
Das ist ja nicht im stillen Kämmerlein von ein paar Entwicklern in San Francisco entstanden.
Sondern?
Sie haben über einen Zeitraum von 2 Jahren mit einem Gremium von über 260 Ärztinnen und Ärzten aus 60 verschiedenen Ländern zusammengearbeitet.
Wow, 260 Ärzte?
Ja, das ist für ein Tech-Produkt ein extrem ungewöhnlicher und aufwendiger Prozess. Das ist halt das genaue Gegenteil der üblichen Move-Fast-and-Break-Things-Mentalität aus dem Silicon Valley.
Und was haben diese Ärzte genau gemacht? Haben die nur zugeschaut und ab und zu genickt?
Ganz im Gegenteil. Die waren integraler Bestandteil des Trainings- und Evaluationsprozesses. Sie haben über 600.000 Mal detailliertes Feedback zu den Antworten des Modells gegeben.
600.000 Mal?
Ja. Ihre Aufgabe war es, der KI beizubringen, was eine Antwort hilfreich, sicher und angemessen macht. Und was sie potenziell schädlich oder irreführend macht.
Also die ganzen Nuancen reinzubringen.
Genau. Es ging darum, die feinen Nuancen der medizinischen Kommunikation, die Empathie und die Vorsicht, in den Algorithmus zu bekommen.
Daraus ist ja dann auch dieses spezielle Testverfahren entstanden, richtig? Ich habe davon Healthbench gelesen.
Exakt.
Das ist anscheinend kein typischer KI-Benchmark, bei dem Multiple-Choice-Fragen beantwortet werden.
Nein, überhaupt nicht. Healthbench ist ein Bewertungsrahmen, der von diesen Medizinern mitentwickelt wurde. Er bewertet die KI-Antworten nach Kriterien, die direkt aus der klinischen Praxis stammen.
Und die wären?
Sicherheit. Ist die Information faktisch korrekt und ungefährlich? Zweitens, Klarheit. Ist die Antwort auch für einen Laien verständlich?
Okay. Drittens, und das ist extrem wichtig, angemessene Eskalation. Rät die KI rechtzeitig und deutlich genug dazu, einen Arzt aufzusuchen, wenn es nötig ist? Der Geh-zum-Arzt-Button quasi.
Sozusagen.
Und viertens, Kontextbezug. Respektiert die Antwort die individuelle Situation des Nutzers?
Okay, das klingt alles sehr beeindruckend und theoretisch fundiert, aber lass uns das mal ganz praktisch durchspielen. Was kann ich als Nutzer jetzt konkret damit anfangen? Nehmen wir mal mein Beispiel von vorhin, das PDF mit den Laborergebnissen.
Ein klassischer Anwendungsfall. Du lädst das PDF hoch und anstatt selbst die kryptischen Abkürzungen wie HbA1c oder Kreatinin googeln zu müssen,
was ich immer mache,
und die Referenzwerte zu vergleichen, bittest du die KI, erkläre mir diese Ergebnisse in einfachen Worten.
Und dann?
Du bekommst dann eine verständliche Zusammenfassung, was die einzelnen Werte bedeuten und ob sie im Normbereich liegen. Das allein wäre schon eine enorme Hilfe. Aber es geht ja noch weiter. Ich könnte dann, basierend auf diesen Werten, direkt um Vorschläge für mein nächstes Arztgespräch bitten.
Ganz genau. Die KI könnte sagen, Ihr LDL-Cholesterin ist leicht erhöht. Sinnvolle Fragen für Ihren Arzt wären: Erstens, welche Rolle spielt meine Ernährung?
Genau.
Und mein aktuelles Sportpensum? Zweitens, sollten wir diesen Wert in 3 Monaten erneut kontrollieren? Und so weiter. Du gehst also viel besser vorbereitet in das Gespräch.
Und wenn ich jetzt noch meine Daten aus der Fitness-App dazu nehme, wird es noch mächtiger, oder?
Absolut. Ich könnte fragen, zeig mir den Zusammenhang zwischen meinen intensiven Trainingseinheiten in den letzten 3 Monaten und meinem Ruhepuls.
Exakt. Oder noch spezifischer wie in einem der Beispiele, die Sie nennen. Erstelle mir einen wöchentlichen Ernährungsplan, um Muskeln aufzubauen, der berücksichtigt, dass ich aktuell GLP-1-Medikamente nehme.
Wow, das ist sehr spezifisch.
Das zeigt, wie tief die Personalisierung gehen kann. Es werden also nicht nur einzelne Datenpunkte betrachtet, sondern komplexe Zusammenhänge über verschiedene Lebensbereiche hinweg.
Um das alles zu ermöglichen, braucht es natürlich Partner. Welche Apps sind denn zum Start schon mit an Bord?
Das Ökosystem ist von Anfang an schon ziemlich breit aufgestellt. Für Gesundheitsdaten sind das natürlich Apple Health als zentrale Sammelstelle und eine spezialisierte App namens Function für die Analyse von Blutbildern.
Und für Ernährung und Fitness? Da sind große Namen dabei. MyFitnessPal und Weight Watchers für die Ernährungsplanung. Interessant.
Und was ich spannend finde, ist die Integration von Instacart, einem Lieferservice. Die Idee ist, dass du einen Ernährungsplan nicht nur erstellen, sondern die Zutaten direkt in eine Einkaufsliste umwandeln und nach Hause bestellen kannst.
Das schließt die Lücke zwischen Plan und Umsetzung. Ziemlich clever.
Absolut. Und im Bereich Fitness und Lifestyle gibt es zum Start Peloton, um passende Kurse vorzuschlagen, und Alltrails, um Wanderrouten zu empfehlen, die zu deinem Fitnesslevel passen.
Das zeigt, wie umfassend das gedacht ist. Es ist kein reines Medizintool, sondern ein ganzheitlicher Gesundheits- und Wellness-Hub.
Ja, die Vision ist ganz klar, dies zur zentralen Anlaufstelle für alles zu machen, was mit der eigenen Gesundheit zu tun hat. Okay, das führt zur nächsten logischen Frage. Wie komme ich daran? Also, zum Start ist der Zugang noch limitiert. OpenAI beginnt mit einer kleinen, ausgewählten Gruppe von Nutzern, um weiteres Feedback zu sammeln.
Man kann sich aber auf eine Warteliste setzen lassen, oder?
Ja, genau. Das geht bereits. Der Plan ist, den Zugang dann in den kommenden Wochen schrittweise für alle Nutzer im Web und auf iOS auszurollen. Eine Android-Version soll kurz danach folgen.
Und hier müssen wir nochmal ganz dick unterstreichen, was wir am Anfang gesagt haben. Die regionale Verfügbarkeit ist stark eingeschränkt.
Korrekt. Es ist in allen von OpenAI unterstützten Ländern verfügbar, mit Ausnahme des gesamten europäischen Wirtschaftsraums, also der EU, der Schweiz und des Vereinigten Königreichs.
Und der Grund dafür ist vermutlich?
Die DSGVO dürfte eine große Rolle spielen, ja. Die extrem strengen Datenschutzgesetze und die spezifischen Regularien für Gesundheitsdaten in Europa. Das rechtssicher umzusetzen, ist eine gewaltige Hürde.
Und selbst in den USA ist die Anbindung an die elektronische Patientenakte, also das eigentliche Kernfeature, vorerst nur für volljährige Personen verfügbar.
Richtig.
Für uns in Europa ist das also, wie du sagtest, erstmal ein Blick in die Glaskugel.
Genau. Wenn man dann aber irgendwann mal Zugriff erhält, scheint die Handhabung sehr intuitiv zu sein. Man wählt in ChatGPT einfach den Menüpunkt Gesundheit aus und ist dann in dieser geschützten Umgebung.
Und da kann ich dann alles verknüpfen.
Genau. Über die Einstellungen, die Datenquellen verknüpfen und sogar individuelle Anweisungen hinterlegen, ähnlich wie man es schon von den Custom Instructions kennt.
Was könnte denn so eine Anweisung sein? Du könntest zum Beispiel festlegen, bitte erkläre mir medizinische Sachverhalte immer so, als wäre ich 15 Jahre alt. Oder vermeide Diskussionen über mein Gewicht, konzentriere dich stattdessen auf meine Fitness- und Kraftwerte. Man kann der KI also persönliche Leitplanken für die Kommunikation mitgeben. Okay, fassen wir die wichtigsten Punkte nochmal zusammen. ChatGPT Gesundheit ist ein extrem ambitionierter Versuch, das Chaos unserer persönlichen Gesundheitsdaten an einem sicheren, zentralen Ort zusammenzuführen und für uns nutzbar zu machen.
Absolut.
Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf Datenschutz, Isolation und der Zusage, diese Daten nicht für das allgemeine KI-Training zu verwenden.
Das ist das Kernversprechen.
Und es will ganz klar ein unterstützendes Werkzeug für den mündigen Patienten sein, kein digitaler Arzt.
Genau. Aber diese ganze Entwicklung wirft eine viel größere, fast schon philosophische Frage auf, über die du als Hörer mal nachdenken kannst.
Oh, jetzt wird's spannend.
Was bedeutet es für die traditionelle Beziehung zwischen Arzt und Patient, wenn unsere KI-Assistenten in Zukunft potenziell mehr über unsere alltäglichen Gesundheitsmuster wissen als unser Hausarzt?
Das ist ein starker Gedanke. Erläutere das mal.
Denk mal drüber nach. Die KI analysiert jeden Tag, rund um die Uhr, deinen Schlaf, deine Bewegung, deine Ernährung, dein Stresslevel. Sie kennt die Muster, die Abweichungen, die schleichenden Veränderungen.
Okay.
Deinen Hausarzt siehst du vielleicht 2 oder 3 Mal im Jahr, für jeweils 10 Minuten. Wer hat am Ende des Tages den tieferen Einblick in die Muster, die deine Gesundheit wirklich ausmachen?
Die KI, ganz klar.
Diese Verlagerung von Wissen und Einsicht könnte die Dynamik im Sprechzimmer fundamental verändern.
Eine spannende und vielleicht auch ein wenig beunruhigende Vorstellung. Das ist definitiv eine Entwicklung, die wir hier weiter im Blick behalten werden. Und das war's für heute bei Prompt mich mal.
Bis zum nächsten Mal.